Wir sind mitten in unserer Predigtserie, die leidenschaftlich heißt. Und wisst ihr, wir würden uns gar nicht trauen, von Leidenschaft zu reden, wenn Gott nicht damit angefangen hätte. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist. Wir wollen als Kirche leidenschaftlich glauben, weil Gott zuerst leidenschaftlich war. Er hat diese Erde leidenschaftlich geschaffen. Ich glaube, wir merken das momentan im Frühling absolut stark. Wir sehen auch, dass Gott leidenschaftlich für uns gekämpft hat am Kreuz, wo sein Sohn für uns starb. Und wir sehen, dass auch seine Kirche am Anfang, gerade da, wo sie entstanden ist, eine leidenschaftliche Kirche war. Eine Kirche, die mit Leben erfüllt war. Eine Kirche, die einen phänomenalen Ruf hatte in der ganzen Stadt, weil Leute sagten, boah, bei denen ist was Besonderes vorhanden. Die waren richtig begeistert von Kirche damals, die Menschen, die auf die Kirche geschaut haben. Und unser Wunsch ist, dass das wieder so wird und wir glauben, dass es wieder so sein kann, weil derselbe leidenschaftliche Gott, der damals gewirkt hat, auch heute noch wirkt. Und wir wollen darauf reagieren, eben auch mit Leidenschaft. Letzte Woche ging es um leidenschaftliches Leben, ganz allgemein. Wir Christen sind diejenigen, die definieren dürfen, wie man feiert. Denn wir haben mehr Grund zur Freude als alle anderen. Nur manchmal müssen wir uns daran erinnern, okay? Wir haben eine Hoffnung, die ewig ist. Wir haben Vergebung für unsere Schuld. Wir haben Freiheit von unserer Vergangenheit, die uns nicht einfach festhalten kann, wie sie mag. Wir dürfen uns sogar verändern. Unser Charakter kann sich verändern durch die Kraft Gottes. Wow, wir haben wirklich Grund, leidenschaftlich unterwegs zu sein. Und heute geht es um leidenschaftlich Glauben. Alles, was unsere Kirche macht hier, die Evangeliumsgemeinde Pforzheim, soll leidenschaftlich geschehen. Wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Kirchenkaffee vorbereiten, wenn wir Menschen begrüßen am Eingang, was auch immer wir tun, wir wollen es leidenschaftlich tun, weil wir glauben, dass Gott eine abgefahrene Leidenschaft für diese Welt hat. Amen. Ein paar sind schon dabei, ein paar sind schon wach. By the way, es gibt nachher Pizza am Ende von diesem Gottesdienst. Also vielleicht weckt das in einigen doch die Leidenschaft. Ich merke, ja. Ich hätte mir das sparen können, ne? Mit dem, was Jesus für uns getan hat, hätte ich gleich Pizza gesagt, wäre der direkt da gewesen. Nein, ich weiß, ich muss euch noch wecken. Okay, hört mal zu, und mir ist aufgefallen, dass Menschen immer von einer leidenschaftlichen Welt geträumt haben. Menschen träumen von einer besseren Welt, von einer Welt, wo wir Leidenschaft leben werden, wo die Leidenschaft ungebremst und ungedämpft ist, wo alle Leidenschaftskiller dann weg sind. Menschen träumen davon schon seit Jahrhunderten, schon seit Jahrtausenden. Ich habe das Gefühl, der Mensch kommt so zur Welt. Ein paar prominente Beispiele kennt ihr vielleicht oder einige von euch noch. Ja, John Lennon, der hat sich das vorgestellt, der hat davon gesungen. Imagine all the people living in peace. Stell dir vor, alle würden in Frieden zusammenleben. Martin Luther King, I have a dream. Ja, hatte einen Traum davor, dass alle Menschen gleich viel wert sind und auch so miteinander umgehen. Und dann gibt es auch einen modernen Traum von einer besseren Welt. Ein Film mit Matt Damon, er heißt Downsizing. Und da hat man damit, man spielt mit dem Gedanken, ja, was machen wir Menschen, weil wir doch so viele sind und der Platz auf dieser Erde so begrenzt ist und auch die Ressourcen so begrenzt sind auf dieser Erde. Ja, was machen wir denn da? Und man spielt hier mit dem Gedanken, was wäre denn, wenn man den Menschen schrumpfen würde auf diese Größe? Jetzt gucke ich sie doch an. Mimi, lach nicht. Ja, stell dir vor, und dann würden die, wenn die nur so klein sind, würde eine ganze Stadt so viel Müll verbrauchen in einem Monat wie eine Familie in einer Woche. Und wir hätten viel mehr Platz und alles wäre viel günstiger, weil es ja viel kleiner wäre. Wir könnten uns viel teurere Klamotten leisten, weil sie nur noch so groß sein müssten wie die Klamotten für den Hamster und so. Und unser Geld, das wäre ja viel mehr wert, ne? In einer Welt, wo alles kleiner ist, man könnte sich viel mehr dafür leisten und so weiter. Mit diesem Gedanken spielt man. Aber interessanterweise ist es hier in diesem Film so, wie bei vielen anderen von diesen Träumen. Das Problem ist immer, der Mensch nimmt sich selber auch mit. Und deswegen lösen sich diese Träume eigentlich in Luft auf, weil der Mensch innerlich immer noch derselbe ist. Und das ist ein Problem. Und hier ist die Frage, ist Kirche nicht eigentlich auch so ein Traum? Ist Kirche nicht eigentlich der Traum Gottes von einer besseren Welt? Oder zumindest sollte Kirche nicht eigentlich der Vorgeschmack von dem sein, was Gott mal auf dieser Erde tun möchte? Sollte Kirche nicht ein Vorgeschmack sein von der Ewigkeit, auf die wir zugehen? Ich glaube schon. Und während ich das sage, weiß ich auch, dass die Kirche das oft nicht ist. Man kann verletzt werden in Kirche. Es gibt Menschen in der Kirche, die sind unvollkommen. Ehrlich gesagt gibt es nur solche Leute. Also hier, ich bin der Erste, der sich da melden würde. Und deswegen passiert oft nicht das, was Gott sich eigentlich vorstellt, was in der Kirche passieren sollte. Und das tut manchmal weh. Aber dennoch gibt Gott diesen Traum nicht auf. Im Gegenteil, er sendet seinen Heiligen Geist. Und das ist die Garantie, dass Kirche hier auf dieser Erde schon ein Vorgeschmack von dem sein kann, was wir einmal sein werden, wenn wir bei Gott sind. Und Paulus träumt davon, wie Kirche sein kann in Römer Kapitel 12. Und da wollen wir heute Morgen reinschauen. Wir sehen hier, mein ersten Gedanken ist der, leidenschaftlich glauben bedeutet, dass wir liebevoll glauben. Wir glauben liebevoll. Unsere Beziehungen, die dürfen sich immer mehr abheben von dem, was vielleicht in der Welt übrig ist. Und da heißt es wachsen, denn das passiert nicht automatisch. Da heißt es auch immer wieder, die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen. Wir lesen mal, die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hier habe ich ein Wort vergessen, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Das ist der Wettkampf der Christen. Dann Vers 16 habe ich hier nochmal damit reingenommen. Seid eines Sinnes untereinander, habt dasselbe Ziel, dazu kommen wir später noch. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Ja, ich will alles Mögliche für mich erreichen und ich will der und der sein und so weiter. Jetzt wird spannend, der Gegensatz ist, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Damit sind niedrige Menschen gemeint. Wow. Wir Christen sollten als diejenigen bekannt sein, die mit einfachen Menschen liebevoll umgehen, die für einfache Menschen da sind, die nicht immer so ihren Club von elitären Personen irgendwo haben. Ich gebe mich mit dem ab, der das Auto hat und der da studiert hat und so weiter. Hör auf, dafür ist Gott nicht zu haben, für diese menschlichen Lächerlichkeiten, okay? Haltet euch zu den Niedrigen und haltet euch nicht selbst für klug. Ich habe vorhin schon gesagt, wir Deutschen halten uns ja nicht für klug. Wir sind es, ne? Aber das mal nur nebenbei. Vielleicht ist da schon ein Problem erkennbar. Einige Punkte, die wir hier mit rausnehmen können. Erstens, Josi muss sich schon bereit machen und die Technik dieses Mal auch bitte. Die E-Gitarre muss draufgebracht werden. Unsere Liebe, die soll echt sein. Die soll ungeheuchelt sein. Wir wollen nicht irgendwelche Schauspieler sein. Habt ihr schon mal so Interviews im amerikanischen Fernsehen angeschaut? Zum Beispiel irgendein Hollywood-Star, eine Schauspielerin wird interviewt und man fragt sie so, wie geht's dir denn? Oh, great! Und alles ist toll und so, ja. Und wie war die Zusammenarbeit mit Kollegin XY? Oh, I love her! Und wie geht's dir privat mit deinem Mann? So, we're doing great, wonderful family und so. Und zwei Wochen später liest du, dass sie sich halb die Köpfe abgeschlagen haben und dass sie ihre Kollegin eigentlich hasst und so. Ne? Das ist genau das, was wir nicht wollen in der Gemeinde. Weil wir wollen, dass es echt zugeht. Wir wollen, dass Beziehungen echt sind. Wir wollen, dass du Menschen in dieser Kirche findest, bei denen du auch echt sein kannst und die auch dir gegenüber echt sein dürfen. Du sollst zeigen können, wer du bist. Und Menschen sollen dir aber auch ehrlich spiegeln dürfen, was sie sehen und was sie wahrnehmen. Das ist eine Herausforderung, aber das macht eigentlich Spaß. Ich würde das Beispiel, wenn Josi jetzt einmal das Signal von der E-Gitarre uns ganz pur zeigt, einmal bitte. Hört ihr das? Das ist das cleane E-Gitarren-Signal. So klingt sie eigentlich. Und ich wünsche mir, dass wir uns trauen, dass wir auch so sind, wie wir innen sind. Weil wir machen oft was ganz anderes. Ja, wir hauen zum Beispiel den Verzerrer an und spielen Rockstar. Wir tun das, als ob wir richtig stark wären. Okay, mach mal. Wir geben uns als klüger, als stärker, als unerschütterlicher aus, als wir sind oft. Auch in Beziehungen. Wir faken gegenseitig, wer wir sind und wie stark wir durchs Leben gehen und wie souverän wir sind. Und ich finde es so schade. Oder wir machen es anders, wir färben alles ein bisschen schöner, kann man bei der E-Gitarre auch. Macht man einen Flanger an oder einen Phaser oder Delay oder Reverb. Und dann entsteht so ein Flächensound, man kommt ins Träumen und so. Auch das versuchen wir manchmal, ja? Alles übergepinselt, ne? Ich sage immer, was Frauen morgens machen, renovieren, das machen wir mit unseren Beziehungen oft, ne? Es war nur Spaß, okay. Ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo wir echt miteinander umgehen können. Amen. Dann zweitens, klebt am Guten und hasst das Böse. Wörtlich steht da, seid verleimt, verleimt euch mit dem Guten und kämpft gegen das Böse. Wisst ihr, wir Christen sind nicht teilnahmslos da, wo Sünde im Spiel ist, wo Dinge geschehen, die Gott hasst. Weder in der Gemeinde noch außerhalb, wenn wir Macht haben, etwas dagegen zu tun, wenn wir uns dagegen einsetzen können, sind wir auch aufgefordert, das zu tun. Wenn Liebe auf Sünde und auf das Böse trifft, wird sie zu Hass und zwar zu Recht. Gott hasst das Böse. Wisst ihr das? Auch das Böse, was du tust. Er hasst es. Und er will dich auch, und er wird dich auch nicht damit durchkommen lassen. Im Gegenteil. Wenn du auf seine Stimme hörst, wirst du merken, er konfrontiert dich damit. Und ich wünsche mir, dass wir A, damit fange ich mal an, eine Gemeinde sind, wo wir gegen das Böse vorgehen. Wo gelästert wird, wo Dinge über den anderen gesagt werden, wo vielleicht Macht benutzt wird, um mit Menschen Dinge zu machen, die nicht okay sind. Und was alles so auch vorkommt in der Gemeinde. Weißt du, wir Deutschen sind so erzogen, wir gucken uns alles an und denken uns, ey, wir machen lieber nichts. Aber Christen sollen nicht so sein. Ja. Christen sind diejenigen, die fragen, hey, was ist los? Sollte ich jetzt hier was sagen? Ja. Und das finde ich total wichtig, okay? Und da bist du auch dazu aufgerufen, sogar uns Ältesten gegenüber, mir als Pastor gegenüber, wenn du Dinge bei mir siehst, die nicht in Ordnung sind, dankbarerweise machen das immer wieder Leute. Und das sind die, auf die ich mich auch im Zweifel verlassen kann, das weiß ich schon, habe ich schon gelernt, die sich trauen, mir zu widersprechen und die sich trauen, mir liebevoll zu sagen, wo ich daneben lag, das sind Leute, auf die ich mich verlassen kann. Das habe ich gelernt. Und so wollen wir miteinander umgehen, okay? Dann gibt es diesen, ich lasse mal das Warm weg, also die Atmosphäre soll herzlich sein. Hey, ihr wisst, was damit gemeint ist, okay? Dann gibt es den Wettkampf der Wertschätzung. Paulus sagt, kommt euch gegenseitig in Ehrerbietung zuvor. Das finde ich so einen spannenden Gedanken, ja? Ist mir neulich passiert, ich war beim Treff, gehe zur Kasse und so ein frecher Teenie, der sprintet einfach an mir vorbei. Ich war schon fast da und stellt sich vor mir ans Band. Und ich dachte so, Mist. Warum bin ich Christ? Naja, egal, ich war dann ganz, hab nichts gemacht und dachte, vielleicht muss er nach Hause zur Mutter und die ist schwer krank und so. Naja, nee, ich fürchte, das war es nicht, aber andere Geschichte beim Einkaufen, ihr kennt das vielleicht, da ist so eine Oma, die schiebt den Wocheneinkauf vor sich her zur Kasse und du denkst, oh nein, jetzt kommt die vor mir an die Kasse und die wird ewig brauchen, allein bis die ausgeladen hat, bis sie wieder eingeladen hat, bis sie das Geld erkannt hat, die will immer das auch passend rausgeben, ich kenne das, die Omas noch, ne? Die zählen dir jeden Cent da raus, die machen das einfach so und du denkst, ach bitte, und da bist du schon versucht, ne? Und du denkst, ach komm, ich renne an ihr vorbei und stehe vor ihr an der Kasse. Und weißt du, das Bild, was Paulus sagt, ist ja, drängel dich vor, geh vor ihr an die Kasse, aber dann lad den Wagen für sie aus. Und vielleicht bezahlst du ihr den Einkauf, weil du merkst, hey, ihre Klamotten sind nicht mehr die besten und so. Das ist das Bild, was Paulus hat. Kommt euch in Ehrerbietung zuvor. Und das ist diese Atmosphäre, diese Kultur der Wertschätzung, die wir hier aufbauen wollen in der Gemeinde. Und dafür braucht es viel Stärke. Dafür müssen wir zuerst von Gott geliebt sein. Dafür muss die Liebe des Heiligen Geistes, wie es in Römer 5, Vers 5 steht, in unsere Herzen ausgegossen sein, damit wir selber uns nicht schwach und klein fühlen und andere wirklich wertschätzen können. Denn du machst es oftmals nicht, weil du dir selbst zu wichtig bist und in Wirklichkeit eifersüchtig bist auf das, was Gott im Leben von anderen tut. Aber das haben wir nicht nötig. Du bist ein Königskind, so wie er und so wie sie. Deswegen darfst du wertschätzen, wie Gott es auch tun würde. Amen. Und dann wünschen wir uns auch, das ist dieser Vers 16 gewesen, trachtet nicht nach dem Hohen, haltet euch nicht selbst für klug, all diese Dinge. Hey, Teamplayer oder Starallüren? Das ist doch ganz klar die Frage. Ihr kennt das beim Fußball, es gibt so einen Cristiano Ronaldo, es gibt so einen Messi und so. Und manchmal merkst du, diese Leute spielen eher für sich selbst als für das Team. Und das darf uns in unserer Gemeinde, in unserer Kirche nie passieren, dass wir für die Torjägerkrone spielen, ganz ehrlich, die echt nicht wichtig ist, statt dass wir für die Meisterschaft spielen, dass wir als ganzes Team gewinnen. Hey, lieber mache ich den Vollrückzieher und krieg ein schönes Foto in der nächsten Woche in der Sportbild, als dass ich wirklich versuche, den Ball reinzuhauen, dass wir das Ding gewinnen hier am Ende. Ja? Oder ich bin mir zu schade, um nach hinten zu laufen und den Ball rauszuhauen und solche Sachen. Nein, wir wollen als Teamplayer unterwegs sein. Ja, es ist okay, wenn du talentiert bist. Es ist okay, wenn du talentierter bist als ich in manchen Dingen. Dann ermutigen wir dich, leb dein Talent aus, gib dein Bestes für Gott, hau rein, du darfst es hier tun in dieser Kirche. Aber wir wollen dich auffordern, egal wer du bist, hab Charakter, Mann. Hab Charakter und spiel fürs Team. Ey, versuch nicht irgendwie in einer negativen Weise immer rausstechen zu wollen, immer nur selber glänzen zu wollen, so ein Spiel für das Team. Amen. 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 Dafür brauchst du den Heiligen Geist in dir, dafür brauchen wir eine Kultur, wo die Führungskräfte in dieser Gemeinde das vorleben. Die Ältesten, der Pastor, Pastoren in Ausbildung, Jugendteamler, Kleingruppenleiter und am Ende brauchen wir auch dich, dass du da mitmachst. Das ist die Kultur, die wir haben wollen. Wir wollen liebevoll glauben. Amen. Amen. Und wir gehen weiter. Glaube und Liebe sind nämlich nicht irgendwas Schwächliches. Glaube und Liebe sind stark, sind kraftvoll. Deswegen sagen wir leidenschaftlicher Glaube. Das bedeutet, dass wir kraftvoll glauben. Wir sind keine Weicheier. Wir sind keine, jetzt haben wir früher mal gesagt, kleinen Mädchen oder so. Ja, in dem Sinne. Nein, Mädchen sind auch stark, okay. Aber wir sind kraftvoll, Freunde. Wir sind kraftvoll. Wir lesen mal nur den Vers 11. Seid nicht träge. In der Kirchengeschichte wurde Trägheit als eine der Erzsünden angesehen. Als eine der Übel aller Übel. Ja, okay. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Hier haben wir das nochmal. Ihr Lieben, es gibt nichts, wofür es sich mehr lohnt, sich zu investieren, als für das Reich Gottes. Und es ist eine Schande, wenn wir faul sind, für das Reich Gottes. Es ist eine Schande, wenn alle anderen Bereiche unseres Lebens und unseres Alltags unseren größten Einsatz kriegen und für Gott nur die Reste übrig bleiben. Nein, für Gott gilt nur das Beste, keine Reste. Amen. Amen. Und weißt du, ich glaube dafür, dass wir uns richtig einsetzen für Gott, dass wir auch unser Bestes geben. Und ich muss sagen, dafür bin ich echt auch dankbar für diese Gemeinde. Ich habe hier arbeiten gelernt, denn wir haben hier echt Leute, die total fleißig sind. Und davon habe ich mich auch anstecken lassen. Und ja, weiß ich auch nicht. Da heule ich auch nicht gleich, ja. Wenn es auch mal 60 Stunden werden oder was auch ich in der Woche. Das soll es ja nicht immer werden, aber wenn es eben mal so ist, dann ist es so. Und ich sage mir, ja, das lohnt sich, das hier reinzugeben, gerade auch in diese Kirche. Und das will ich dir auch sagen. Dein Einsatz für diese Kirche lohnt sich. Es ist eine Ehre, hier mitzuarbeiten. Und es ist eine Ehre, für Gott sein Bestes zu geben. Amen. Und weißt du, das ist so wichtig, dass du das so sehen lernst, dass das Reich Gottes die wichtigste Sache ist, für die du dich einsetzen kannst. Hier geht es um Leben oder Tod, um Himmel oder Hölle, um Ewigkeit bei Gott oder getrennt von Gott. Deswegen ist es absolut von Bedeutung, was wir hier machen. Ja. Gleichzeitig musst du auch überzeugt sein, dass es auf dich hier ankommt. Und die Bibel ist da immer sehr klar, vergleicht die Kirche mit einem Leib und sagt, auf jedes einzelne Glied, Arm, Bein, Kopf, was auch immer, Kopf ist vergeben, kommt es an. Wir brauchen alles, wir brauchen dich, deine Gebete, die Menschen, die du einlädst, die Gaben, die du mit reinbringen kannst, wir brauchen dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch deinen Platz hier in der Kirche findest. Heute im DNA-Kurs wird es darum gehen für euch, dass ihr eure Gaben und Talente nochmal anschaut und dass ihr lernt, sie hier mit einzubringen. Und ich sage, was ich auch vorhin schon gesagt habe, hey, nerv uns damit, löcher uns damit, komm und zu uns und sag uns, was du kannst und frag, ob du das ausprobieren darfst. Und wir wollen das immer ermöglichen, wir wollen das immer ermöglichen. Und auch wenn du Dinge auf dem Herzen hast, die es vielleicht noch nicht gibt, hey, komm und lass uns darüber reden. Und wir wollen einfach, dass du Möglichkeiten findest, das einzusetzen, okay? Und letztens, wir brauchen Wertschätzung ohne Abhängigkeit. Nochmal, wir wollen diese Kultur der Wertschätzung haben. Und jeder von uns braucht das. Wir wollen es nicht selbstverständlich nehmen, was jeder hier tut. Nein, wir wollen uns dafür bedanken. Und wir wollen mit offenen Augen durch unsere Kirche gehen und schauen, wer macht was. Und wir wollen uns dafür bedanken. Ja, und das ist nicht nur beim Pastor und bei dem Lobpreisteam und beim Moderator oder so, wo es so offensichtlich ist, sondern schaut mal genau hin, was hier alles gemacht wird. Und fangt an, Leute zu wertschätzen dafür, euch bei ihnen zu bedanken, sie zu ermutigen, dass das einen Unterschied gemacht hat. Und gleichzeitig sagen wir, abhängig wollen wir uns aber nicht von der Wertschätzung machen. Wir wollen es für Jesus tun, weil er so viel für uns getan hat. Ich habe mit einem Kumpel neulich geredet, der hat in der Gemeinde Praktikum gemacht und er sagte mir, Öli, weißt du was, ich in dieser Gemeinde gelernt habe, ich habe ihn nämlich gefragt, was nimmst du mit von dieser Kirche? Und er sagt, zwei Dinge, ich habe noch nie eine Kirche kennengelernt, die so feiern kann wie diese Kirche. Und ich dachte, wow, cool, ich habe noch nie sowas erlebt, sagt er. Und gleichzeitig sagt er, ich habe noch nie eine Kirche erlebt, die so arbeiten kann. Und dieses Verhältnis würde ich mir auch wünschen für unsere Kirche. Eine Kirche, die so feiern kann wie keine andere, aber auch so arbeiten kann wie keine andere, oder? Amen. Amen. Aber dann bleibt es nicht dabei. Was wir menschlich tun können, ist niemals genug. Wir sind abhängig davon, dass Gott seinen Heiligen Geist sendet. Der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, macht die Kirche lebendig. Der Heilige Geist bringt Jesus in uns zum Vorschein. Er macht Jesus in uns groß. Er macht in uns groß, was Gott alles für uns getan hat, was in Zukunft unsere Hoffnung ist. Er macht in uns groß, welche Kraft uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist der, auf den es ankommt, in der Kirche. Deswegen wurde die Kirche an Pfingsten gegründet. Eigentlich sollte damit alles klar sein. Die Kirche kann nicht existieren ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman, der begehrt werden möchte, der ganz sensibel darauf reagiert, ob wir ihn dämpfen durch Sünde zum Beispiel oder indem wir das verachten, was er gibt, prophetische Rede, Gaben des Geistes, Gebete für Heilungen und so weiter. Er reagiert sehr sensibel darauf, ob wir diese Dinge verachten und haben wollen oder nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal schon von dieser Geschichte erzählt. Am Donnerstagabend saß ich hier, habe noch Lobpreis gemacht auf dem Sofa mit der Gitarre und plötzlich sagt der Heilige Geist zu meinem Herzen: Öli, spielst du noch mal unser Lied? Und ich habe tatsächlich am Anfang, als ich frisch bekehrt war, mal ein Lied geschrieben für Gott. Mit so meinen 4 Akkorden, die ich konnte damals. Und er erinnert mich an dieses Lied und ich merke, wie der Heilige Geist Sehnsucht danach hat, wirklich gepriesen zu werden, eingeladen zu werden, geliebt zu werden. Und darauf reagiert er. Auch auf das Gegenteil, wenn du ihn wegstößt, wenn du ein Leben führst, was nicht zu ihm passt und so weiter, all diese Dinge. Aber deswegen mache ich dir so Mut, dich neu nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Denn weißt du, brennen dem Heiligen Geist bedeutet, wir brennen ohne auszubrennen und wir brennen ohne zu verlöschen. Ich habe da 2 Bilder aus dem Alten Testament vor Augen. Hey, brennen ohne auszubrennen, das ist eigentlich der Busch, wo Mose Gott begegnet. Er brennt, aber er verbrennt nicht. Und genau das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Er setzt uns unter Feuer, er gibt uns Leidenschaft, er macht Jesus in uns groß, aber gleichzeitig führt uns auch immer wieder in die Ruhe, in die Entspannung. Er hilft uns, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen und denken, dass es wir jetzt irgendwie der Retter der Welt sind, obwohl dieser Job schon vergeben ist. Und all diese Dinge, der Heilige Geist schenkt uns ein Brennen, ohne dass wir ausbrennen. Gleichzeitig musste ich denken so an die Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel. Er macht so einen Wettstreit mit den Baalspriestern und die wollen Feuer vom Himmel holen. Und nachdem die Baalspriester ordentlich gebetet und geschrien haben und sich geritzt haben und halb in Ekstase gefallen sind, dann sagt Elia: Okay, jetzt bin ich dran, Freunde. Ich stehe hier für den lebendigen Gott, aber bevor wir anfangen, haut mal bitte auf meine Feuerstelle so viel Wasser, wie ihr finden könnt. Denn ich will nicht, dass ihr sagt, ich habe irgendwie Holz genommen, was schon gut durch war, was schon fast sich selber entzündet hat und so. Macht es so nass, wie ihr könnt. Und dann betet Elia, ohne eine große Show zu machen, ohne ordentlich auf die Pauke zu hauen, er betet einfach im Vertrauen. Und Gott schenkt Feuer vom Himmel und es verzehrt diesen ganzen Altar samt allem, was da drauf ist und das ganze Wasser, was da außenrum sich gesammelt hatte, mittlerweile wird alles weggefegt. Wenn wir im Heiligen Geist brennen, die Gegenwart Gottes in uns lebt, brennen wir ohne zu verlöschen. So viele Projekte wurden begonnen. Bei so vielen Büchern wurde das Vorwort geschrieben. Es gibt so viele Lieder, wo wir die ersten Zeilen gedichtet haben, aber wir sind nie zu Ende gekommen. Der Heilige Geist schenkt uns Kraft, durchzuhalten, Ausdauer, Zähigkeit, Überwindungskraft, Kraft, wieder aufzustehen, nachdem wir niedergeschlagen worden sind. Das ist der Heilige Geist in unserem Leben. Und zu guter Letzt heißt es hier, wenn wir kraftvoll glauben bedeutet, dass wir alles für Jesus tun. Kolosser 3, Vers 23 steht so sinngemäß: Alles, was ihr tut, tut für den Herrn. Hast du gewusst, dass du alles, was du tust, was du sowieso tust, für Jesus machen kannst? Du kannst deine Reifen wechseln für Jesus oder nur für dich? Du kannst deinen Job im Büro machen für Jesus oder nur für dich? Du kannst dein Kind erziehen für Jesus oder nur für dich? Das ist wirklich so. Du kannst deine Karriere planen für Jesus oder nur für dich? Denk an Jakob und Rahel. Jakob arbeitet 7 Jahre für seine Frau. Abgefahren, bevor er sie kriegt. Aber es war für ihn, glaube ich, wie ein Augenblick, weil er sie die ganze Zeit vor Augen hatte. Ich tue es für Rahel. Schafe hüten, mäh, Schafe scheren, Schafdreck wegmachen. Ich tue es für Rahel. Okay? Und so wollen wir Jesus vor Augen haben. Liebe für ihn haben und deswegen auch arbeiten. Und mein letzter Punkt, den ich mit habe, ist vielleicht die Königsdisziplin. Wir glauben liebevoll, wir glauben kraftvoll, wir glauben aber auch heftig. Hier geht es um Feindesliebe. Ich lese das mal nicht im Einzelnen jetzt vor, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber hier steht zum Beispiel, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Abgefahren. Hast du gewusst, dass du dazu berufen bist, ein Leben zu führen, das nicht nur gut ist für dich und für deine Familie und nicht mal nur für deine Gemeinde, sondern für jeden Menschen, den du triffst? Gott hat dir eine Berufung gegeben, ein Lächeln auf das Gesicht des Kassierers zu zaubern, bei dem du einkaufst am Montagabend oder Samstagabend oder wo auch immer. Du bist dazu berufen, ein Segen zu sein für die Leute an deinem Arbeitsplatz. Ihre Karriere soll dir sogar wichtig sein, nicht nur deine eigene. Du bist dazu berufen, ein Segen zu sein für deine Nachbarn und alles das. Ja? Hey, wir Christen plündern nicht das Konto von anderen Menschen. Wir sind dazu berufen, sogar auf ihre Konten einzuzahlen. Obwohl es nicht unser eigenes Konto ist. Das ist doch krass, oder? Und wir sind berufen, nicht zurückzuschlagen, Rache zu üben, wie es in dieser Gesellschaft so üblich ist. Ey, jemand schadet mir, ich schlage doppelt zurück. Jemand erzählt irgendwas über mir, hast denkst du, was ich für Geschichten raushauen kann? Jemand versucht, mich irgendwie zu Fall zu bringen auf meinem Karriereweg. Ey, ich werde dafür besorgen, dass er das nie wieder machen kann. Und versteht mich nicht falsch, wir werden jetzt nicht zu Duckmäusern. Du darfst schon auch dich für deine Karriere einsetzen. Ich glaube, wenn du in einem Meeting bist mit deinem Chef und einem Kollegen und es geht darum, wer wird von euch befördert und du bist wirklich der Mann und du bist der bessere Mann, dann darfst du das sagen. Ich glaube nicht, dass es um diese Art von Zurückhaltung geht. Aber Rache bedeutet, man versucht bewusst den anderen zu Fall zu bringen. Man versucht, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Man überlässt es nicht Gerichten, nicht Vorgesetzten, nicht sonst irgendwem, ja, sondern man versucht selber irgendwo ranzugehen. Und Gott sagt an dieser Stelle, es gibt einen Gerechten im Universum und der bin ich. Deswegen überlässt du die Rache mir. Und übrigens, du darfst auch tatsächlich wissen, Gott wird richten. Gott wird Recht sprechen. Kein einziger Mensch wird mit dem Unrecht durchkommen, was er getan hat auf dieser Welt. Keiner. Keiner. Entweder sie tauchen irgendwann vor dem Gericht auf, was das Kreuz von Golgatha heißt, und dann können sie gerettet und freigesprochen werden, oder sie müssen irgendwann mit ihrem Leben vor Gott stehen, so wie sie sind, und sie werden nicht bestehen können. Und ihr Leben wird, ja, in der Trennung von Gott enden. Paulus sagt am Ende, wir sollen sogar die Feinde lieben. Wir sollen sie sogar überraschen mit unserer Liebe. Hier, wenn dein Feind dürstet, gib ihm zu trinken. Wenn er hungrig ist, gib du ihm zu essen. Mach genau das Gegenteil von dem, was er erwartet. Mach das Gegenteil von dem, was übrig ist. Und du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist ein Brauch im alten Ägypten gewesen. Wenn jemand seine Schuld eingestanden hat, dann hat er sich einen Korb auf den Kopf gesetzt mit wirklich feurigen Kohlen. Dann ist damit rumgelaufen, hat damit gezeigt, hey, ich lag daneben. Es tut mir leid, ich will es wieder gut machen. Und Paulus sagt, durch unsere Liebe können wir manchmal sogar Menschen dazu bringen, dass sie ihre eigenen Fehler, ihre eigene Schuld einsehen. Und manchmal werden Menschen sich sogar wegen unserer überraschenden Liebe für Jesus öffnen. Und das ist am Ende das, wofür wir leben. Und übrigens, wenn wir es nicht tun, Paulus zitiert hier eigentlich aus den Sprüchen diese Geschichte mit den Kohlen, da steht noch, und selbst wenn er es nicht tut, wird der Vater im Himmel es dir vergelten. Weißt du, wenn Gott dir es vergilt, hast du am Ende mehr, als wenn du dir selber holst, was du meinst, das dir zusteht. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist die Königsdisziplin für uns als Kirche. Wir wollen nicht nur nach innen gerichtet sein. Ja, wir wollen einander lieben. Wir wollen kraftvoll glauben hier im Gottesdienst. Aber dieser Ort, dieser Gottesdienst soll vor allem auch für Menschen da sein, die ihn noch nicht kennen. Ein Ort sein, wohin Menschen eingeladen werden. Wir wollen selber Menschen sein, die wissen, ich bin hingeschickt zu meinen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen, zu den Leuten im Sportverein, im Fitnessstudio, wo auch immer, um ein Licht zu sein. Ich will Gelegenheiten mir schenken lassen, wo ich ins Gespräch kommen kann mit ihnen, wo ich erzählen kann von der Hoffnung, die in mir lebt. Ich will es ganz normal empfinden, dass ich von Jesus rede, der in mir lebt. Denn Jesus ist der absolut coolste, dem man folgen kann. Es gibt so viele Leute, die es nicht wert sind, dass man ihnen folgt. So viele Ideologien, die nichts wert sind, dass man sich dafür einsetzt. Und so viele Religionen, von denen du nichts erleben wirst, nichts haben wirst am Ende. Aber Jesus ist der eine, auf den es ankommt. Der eine, der Antwort hat auf unsere Schuldfrage. Der eine, der wirklich sicher vom Himmel reden kann, weil er vom Himmel gekommen ist. Der eine, der nicht nur uns die Sünden vergibt, sondern uns als Persönlichkeiten verändert, sodass wir anders leben können. Das gibt es nirgendwo anders. Und deswegen wollen wir für diesen Jesus leben. Wir sagen als Gemeinde, wir wollen, dass Menschen hier gerettet werden, dass Menschen geprägt werden mit der Liebe Gottes und dass Menschen ausgebildet werden, um Gemeinde zu bauen, Kirchen zu bauen, um ein Licht zu sein in ihrer eigenen Umgebung. Dafür sind wir da. Amen. Amen. Und jetzt will ich abschließen und einladen. Der Roman wird sich nochmal ans Klavier setzen. Ich will auch heute noch die Einladung aussprechen, dass du dein Leben Jesus weißt. Denn Jesus ist derjenige, der uns es ermöglicht, dass wir kraftvoll, liebevoll und sogar heftig glauben und leben können. Weil Jesus uns zuerst geliebt hat, können wir lieben. Weil Jesus Kraft uns schenkt, können wir kraftvoll leben. Weil Jesus am Kreuz so heftig geliebt hat, können wir auch unsere Umgebung heftig lieben. Und ihr Lieben, Jesus war das Vorbild. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung mit Jesus, dann bist du tatsächlich sein Feind. Du lebst, ohne nach ihm zu fragen. Du lebst, ohne dein Leben nach ihm auszurichten. Obwohl er Gott ist, obwohl er dieses Universum geschaffen hat, obwohl er die besten Pläne für dein Leben hat. Und das ist Sünde, wenn du ihn ignorierst. Das trennt dich von Gott. Aber er lädt dich heute Morgen ein, dass du zurück nach Hause kommst, zurück zu ihm kommst. Und er hat dich am Kreuz so heftig geliebt. Er hat auf das Böse, was du ihm angetan hast, jede Lüge, jeder dreckige Gedanke, jeder Hassgedanke auf Menschen, jeder kleine und große Betrug, jede Lieblosigkeit, all das Gute, was du nicht getan hast, er hat auf dieses Böse in deinem Leben mit seinem Guten geantwortet. Er hat am Kreuz unser Böses mit seinem Guten überwunden. Und deswegen steht dir ein Weg zu Gott offen. Aber du kannst ihn nur gehen, wenn du eine Entscheidung triffst, hier auf dieser Welt. Man kann das nicht nachholen, wenn man irgendwann gestorben ist. Hier auf dieser Welt musst du eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass dein Leben ewig werden kann. Und du solltest nicht unter Druck tun, sondern weil Jesus dich einlädt und sagt, siehst du nicht am Kreuz, wie ich dich geliebt habe? Zweifelst du noch an meiner Hingabe, wenn du mich da siehst? Und ich möchte einfach die Frage stellen, während wir die Augen jetzt schließen, ist jemand da, der heute eine Entscheidung für Jesus treffen will, der heute frei werden will von seiner Schuld, der heute Gott anflehen möchte, ihm ein neues Leben zu schenken, wiedergeboren zu werden, dann heb einfach deine Hand als ein Zeichen für Gott, als ein Bekenntnis zu ihm, dass du ihm gehören möchtest. In diesem Moment darfst du das tun. Darfst deine Hand jetzt gerade einfach nach oben strecken, dann will ich für dich beten. Okay, danke, das ist erstmal nicht der Fall. Dann bete ich zum Abschluss. Jesus, wir danken dir, dass du so leidenschaftlich für uns gekämpft hast. Dass du der Löwe von Juda bist, Herr, der den Tod besiegt hat, der die Sünde in unserem Leben besiegt hat. Und danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns lebst, Herr. Danke, dass du uns einen leidenschaftlichen Glauben schenkst, durch deine Leidenschaft, die du in uns hineinbringst, Herr. Schenk uns Gnade, dass wir diesen leidenschaftlichen Glauben mit in die Woche nehmen können, Herr. Erinnere uns daran, was uns gegeben ist, wer wir in dir sind, Herr. Zu welchem Lebensstil wir berufen sind. Herr, und ich bitte, dass du ganz neu durch deinen Heiligen Geist deine Liebe in unsere Herzen ausgießt, Herr. Auch zueinander, Herr. Und so segne ich jetzt noch die gemeinsame Zeit, Herr. Auch wenn dann das Essen kommt, Herr. Wir danken dir für alles, was du uns schenkst, Herr. Für diese wunderbare Welt, die wir genießen dürfen. und für Menschen, mit denen wir Beziehungen haben dürfen, Herr. Danke dafür. Amen. Amen.